den Bruder Wilhelm. Brüssel, 2. Juli 1846. Lieber Wilhelm, ich kann nicht unterlassen, an dich zu schreiben. Ich ergreife daher die Feder und ich grüße dich zunächst aufs Herzlichste. Hoffentlich geht es dir wohl, von mir hoffe ich dasselbe. Ich komme soeben wieder in Brüssel an und throne augenblicklich im Bois Sauvage, umringt von Woll- und Garnmustern und so weiter, was du dir leicht denken kannst. Meine letzte Reise war ziemlich interessant. Zuerst ging ich nach Antwerpen und verkaufte Strickgarn, dann nach Lille, eine große französische Fabrikstadt mit bedeutendem Proletariat, arroganten Kaufleuten und altertümlichen Häusern. Den Marktplatz ziert eine schöne Erzstatue mit der Inschrift »Les habitants de Lille ont bien mérité de la patrie pendant la nuit de 1892«. Da fällt einem die ganze französische Revolution ein. Von Lille fuhr ich mit dem ersten Eisenbahnzuge, der die neue Bahn durchrannte, nach Amiens. Dieser Ort sieht ungefähr aus wie Lemgo, Paderborn, kurz wie eine alte, abgetakelte, verrammelte römische Reichsstadt. Die Kathedrale ist ein Meisterwerk in demselben Stil wie die Notre-Dame de Paris und ähnliche Kirchen in Rouen. Die Hitze war so groß, dass die Menschen auf den Straßen umfielen. Mein Wirt ließ 2 Fuder Eis von Paris kommen und dennoch wären fast alle seine Gäste verrückt geworden. Ich lag fast den ganzen Tag in dem kleinen Flüsschen Somme, der übrigens so voller Menschen war, dass die Fische kaum Platz mehr darin hatten. Geschäfte habe ich dort weniger gemacht und eilte so schnell wie möglich nach Paris. Adressen und Empfehlungsschreiben hatte ich genug. Ich nahm mir aber vor, ganz allein umherzuspazieren. Ich las »Die Revolution von Thiers«, »Die Geschichte der 10 Jahre« von Louis Blanc, »Die Mysterien« von Eugène Sue. Wenn man das gelesen hat und behalten, da kennt man in Paris jeden Fleck, jeden Stein und braucht keinen Führer mehr. Im Hôtel de Paris, in der Rue Richelieu, stieg ich ab. Es ist ein ungeheures, kolossales Etablissement, eins der ersten in Paris. Ich erhielt ein Zimmer im 6. Stockwerk und musste 120 Stufen zählen, ehe ich oben war. Aber prächtig war es auch dort. Teppiche, seidene Vorhänge, Pendülen, silberne Leuchter mit Wachskerzen, enfin, komfortabel. Es war schon fast 12 Uhr abends, ich ging aber noch eine Viertelstunde weit ins Palais Royal und setzte mich auf die kleinen Stühle und Bänke unter dieselben Linden, unter denen einst Camille Desmoulins zuerst zur Revolution aufforderte. Er zog einen Dolch aus der Brust, ließ ihn weithin blitzen, riss ein Lindenblatt vom Baume, heftete es als Kokarde an den Hut, forderte dem Pöbel auf, ein Gleiches zu tun, und in 2 Minuten waren die Lindenbäume des Palais Royal entlaubt. Um 9 Uhr am anderen Morgen ging ich über die Boulevard des Italiens und des Capucines nach der Vendôme-Säule und dann in den Garten der Tuilerien, denselben Garten, wo die größten Tragödien der neuen Geschichte gespielt wurden. Ach, man freut sich, wenn man die Marmorbecken der Fontänen sieht, in denen so viele Reaktionäre ersäuft wurden. Marie Antoinette stand am Fenster, verhüllte ihr Antlitz. An demselben Fenster steht heute wieder der feiste Louis-Philippe. Die arme Antoinette, sie ist wahrhaftig für nichts und wieder nichts geköpft. Im Garten, dicht unter den Fenstern der Tuilerien, steht die Statue des Spartacus. Die Fäuste zerreißen die Ketten und packen das Schwert. Zornig schaut der schöne Kopf nach dem nächsten Balkon. Das ist ein warnendes Bild. Die Galerie des Louvre ist natürlich sehr schön. Ich besah sie im Fluge, stürzte dann über den Place de la Carrousel, dann über die Seinebrücke d'Arcole und stand vor der Notre-Dame de Paris. Diese alte Kirche hat eine ehrwürdige Miene. Wenn man aber den Gargantua und Pantagruel des Meister Rabelais kennt, da muss man unwillkürlich lachen, wenn man das große Pfaffennest sieht. Ich besah darauf das Hotel de Ville. Auf dem Balkon gleich in der Mitte stand im Jahre 1830 der Bankier Lafitte, der alte Lafayette und Louis-Philippe. Lafitte sprach das bedeutende Wort aus, dass in Zukunft die Bankiers in Paris regieren würden. Louis-Philippe lächelte wohlgefällig, Lafayette blickte stumm auf das stumme, blutige Volk in den Gassen. Das war ein sonderbarer Augenblick. Von jener Minute an war die nächste Zukunft Frankreichs entschieden. Die Bourgeoisie kam zur Herrschaft. Eine Vigilante brachte mich im Fluge nach dem Pantheon. Ich stieg hinab zu den Gräbern Rousseaus und Voltaires. Ich stieg hinauf in die Spitze der Kuppel und ganz Paris lag zu meinen Füßen. Es ist das Herrlichste, was ich je gesehen. Rasch ging es dann dem Palais de Luxembourg, in die Galerie moderner Bilder, in die Chambre de Paire, durch die Blumengärten und Lindenalleen voll von schönen Parisern und noch schönern Pariserinnen. Eine Viertelstunde davon entfernt steht der Dom der Invaliden, das Grab Napoleons, dem Publikum jetzt noch nicht geöffnet. Ich sah nur das Kirchenschiff, in dem hunderte zerschossener Fahnen hängen, erbeutet in allen Schlachten, in allen Zonen, bei allen Völkern. Vor den Türen liegen die größesten eroberten Kanonen, preußische, bayerische, ägyptische, holländische, türkische, nur keine englischen und russischen. Einbeinige Invaliden sitzen auf den stummen Mörsern, tabakrauchend, winkend, trinkend, schwatzend, die Leute von Jena, Marengo und von den Pyramiden. Von Luxemburg ist man in 20 Minuten auf dem Champ de Mars, dieser großen, schauerlichen Bühne, wo einst Robespierre seine Triumphe feierte, wo jetzt die Engländer fleißig ihre Stuten auf- und abreiten, wo Paris zu Ende geht. Enfin, ich sah sehr viel an jenem Tage. Um 6 Uhr abends langte ich wieder in der Rue Richelieu an, hielt mein Dinner und wollte mich eben auf ein Polster strecken, um etwas zu verschnaufen, als mich ein junger Franzose schon wieder aufjagte und mich hinaus auf die Elyseischen Felder schleifte. Ich konnte kaum mehr gehen, aber dort werden auch die Toten wieder lebendig. In der herrlichsten Abendbeleuchtung hatten wir die Tuilerien, das Louvre, die Chambre des Députés, die Madeleinekirche, den Arc de Triomphe, den Obelisk von Luxor, hunderte von Orangenalleen, Dutzende von Fontänen, eine singende, tanzende, schwatzende, spazierende, liebenswürdige Pariser Welt. Kurz, wir hatten alles um uns, was uns das Herz der Welt, was Paris, was diese ganze immense Stadt in ihrer heitersten und herrlichsten Glanz aufzuweisen und zu zeigen hatte. Die Elyseischen Felder oder vielmehr der Place de la Concorde ist wirklich das Famoseste, was man sehen kann. London mit allem seinem Gewühl ist nichts dagegen. Ich stand wie ein Kind und sperrte das Maul auf. Ich weiß nicht, was ich dachte. Erst als es Nacht war, saßen wir in der Opera Comique. Es wurde 12 Uhr, bis 1 Uhr schlenderten wir über die Boulevards. Um 2 morgens saßen wir bei Tortoni und aßen Eis, um 3 Uhr lag ich im Bett, halb tot, halb verrückt, aber in Paris kann man nicht schlafen. Schon um 9 Uhr frühstückte ich wieder im Palais Royal. In der Rue Saint-Denis besuchte ich dann die Seidenhändler, die Leute, denen meine Anwesenheit in Paris eigentlich galt. Mittags um 2 Uhr verfügte ich mich auf die Börse. eine ungeheure Säulenhalle, rings von Galerien umgeben, die mehr von Zuschauern als Geschäftsleuten bevölkert ist. Unten bewegt sich die Handelswelt, schreiend, zankend, schachernd, fluchend, betend, und ein Getöse dringt dir an die Ohren, als hätte man 1000 Bienenkörbe losgelassen, die im wildesten Gesumme begriffen waren. Es ist ein hässliches, wüstes Schauspiel. Alt und jung balgt sich um den Profit. Wie wilde Tiere hausen sie miteinander. Du fühlst, dass du im Tempel der freien Konkurrenz stehst. Geld ist Gott und der Teufel Rothschild ist hoher Priester. Und der Rest des Schacherpacks singt Chorus. In der Rue du Cadran suchte ich den kleinen Alex Weil auf, den Verfasser der Dorfgeschichten aus dem Elsass. Er ist seit 10 Jahren in Paris und kennt alles genau, namentlich, wie man gut isst. Ein Pariser Diner in einer guten Restauration ist wirklich ergötzlich. Weil lud mich dazu ein. Erst Schildkrötensuppe, dann Melonen mit Salz, Makaroni mit Schinken, Pasteten mit Trüffeln, Tauben mit Erbsen, Erdbeeren mit Burgunder, Eis und Champagner. Gesegnete Mahlzeit. Nachmittags fuhren wir nach Neuilly und dem Arc de Triomphe. Den Abend besuchte ich mehrere Volkstheater. Den dritten Tag fuhr ich in aller Frühe nach dem Bastilleplatz und besah die Julisäule. 10 Minuten weiter, da ist man auf dem Père Lachaise, ein ernster Ort. In der Ferne braust die ungeheure Stadt, das lebendige Paris, hier liegt das Tote. Es ist ein großes Leichenfeld, und von unzähligen Leichensteinen schimmern die Namen entgegen, welche die weite Welt kennt. Die schönsten Blumen, die herrlichsten Bäume hängen hinab auf die Gräber vieler Hunderttausende, ja, wer weiß wie viele. Soweit das Auge sieht, dehnt sich die Reihe düsterer Kreuze, Statuen, Monumente, Kränze, Blumen. Bernes Grab konnte ich nicht finden. Doch was soll ich weiter erzählen? Die wenigen Tage in Paris liegen hinter mir wie ein Traum. In der grässlichsten Hast, in der kürzesten Zeit habe ich alles genossen. Ich habe einen Totaleindruck der ganzen immensen Stadt bekommen, der sich nie bei mir verwischen wird. Ich wünsche, dass ich später das Einzelne besser kennenlerne. Morgens um 7 fuhr ich auf der Eisenbahn in einem Stück zurück nach Brüssel, wo wir um 7 Uhr abends anlangten, also nach 12 Stunden. Künftig wird man in 9 fahren. Ich wollte, du wärst bei mir gewesen. Lass bald etwas von dir hören. Für heute noch einen herzlichsten Gruß, deines Georg.